So, hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Zeiten wenden, ein Kommen und Gehen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule, organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale, 29. Folge. Sollten Sie was verpasst haben, in diesem schönen Programmkärtchen, da finden Sie eine Internetseite angegeben, unten rechts. Da können Sie 300 Vorträge nachhören. Bitte bis zum nächsten Mal erledigen, damit wir weiterkommen. Es tut mir leid, dass die Technik ein bisschen uns in den Stich gelassen hat, aber jetzt haben wir es. Es wird jetzt alles ein bisschen in die Breite gezogen, aber das ist wahrscheinlich nur dem Tiefgang des Vortrags geschuldet, den wir hören werden von Professor Dr. Wolfgang Neuser. Er kommt von der Technischen Universität Kaiserslautern zu uns. Da hat er gelehrt, sagen wir es mal so. Und er ist von Haus aus Physiker und Philosoph. Heute wird er uns was erzählen über Zeitenwende in der Geschichtswissenschaft. Wir sind schon so gespannt, dass ich mich kurz fasse. Herr Neuser, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Fragen, Diskussion hinterher.
Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Friedrich, vielen Dank für Ihre Einladung und die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, wenn Sie Zeitung lesen, dann kommen Sie nicht umhin, in den letzten Wochen ständig das Wort Zeitenwende gelesen zu haben. Das erscheint in der Presse häufig als eine, sagen wir, Angstmetapher, als eine Drohung oder Bedrohung, Unsicherheit oder fehlende Planbarkeit der Zukunft. Diesen Aspekt will ich in dieser Vorlesung nicht bedenken. Mich interessiert sozusagen die politische und mediale Wirkung dieses Begriffs Zeitenwende explizit nicht. Ich möchte stattdessen versuchen, mit Ihnen darüber nachzudenken, ob es Hinweise in den Geschichtswissenschaften der Gegenwart gibt, aus denen wir so etwas oder eine Idee, eine Vorstellung von Zeitenwende ableiten können. Das heißt, mich interessiert im Wesentlichen, wie wir Geschichte auffassen unter der Perspektive, dass in der Geschichte, im Verlauf der Geschichte, Zäsuren, Revolutionen, Änderungen, gravierende Änderungen eintreten können. Ich möchte das in, sagen wir, vier Schritten mit Ihnen diskutieren. Das erste ist, ich will noch mal kurz erwähnen und angucken, wo wir diese Zeitenwende in letzter Zeit gesehen haben, und möchte dann überlegen, was man eigentlich machen muss, wenn man Geschichte als Wissenschaft betreibt. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Geschichte als Wissenschaft funktioniert? In einem dritten Schritt werde ich Ihnen exemplarisch insgesamt sieben unterschiedliche Ansichten darüber, wie Geschichte beschrieben werden kann, wie man Geschichte als Wissenschaft betreiben kann, darstellen aus der Geschichte. Ich fange bei Augustinus an, Spätantike, und werde dann irgendwann bei Thomas Kuhn enden. Also ich werde den Übergang von dem Mittelalter, oder Augustinus natürlich Spätantike, aber der gibt sozusagen vor, was wir unter Geschichte zu verstehen haben, bis ins hohe Mittelalter, und werde dann gucken, wie die Geschichtskonzeptionen in der Aufklärung aussehen, um schließlich zu folgern, welche Formen von Kontinuität oder Diskontinuität wir möglicherweise diskutieren können. Der Herr Bundeskanzler hat am 27.02. im Bundestag zum ersten Mal vernehmlich, für die Presse vernehmlich, von Zeitenwende gesprochen. Er hat diesen Vortrag wiederholt an der Karls-Universität in Prag und bei den Vereinten Nationen. Die Vorstellung, die er damit verbunden hat, habe ich Ihnen in dem Zitat unten festgehalten. Das bedeutet, hat Herr Scholz gesagt, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Der Herr Bundespräsident hat am 28.10. eine Rede gehalten, von der in der Presse mitgeteilt wurde und vielleicht auch vom Bundespräsidialamt, dass sie eine bedeutende Rede sei, mit der Bedeutung, die Ruckrede von Bundespräsident Herzog gehabt habe. Herr Bundespräsident erwähnt in diesem Vortrag kein einziges Mal das Wort Zeitenwende. Er spricht von Epochenbruch, eine Epoche im Gegenwind oder Epochenwandel. Ich würde sagen, seine Redenschreiber sind eine Spur differenzierter als die des Bundeskanzlers. Und zwar deshalb, weil wir mit der Vorstellung von Epochen die Vorstellung verbinden, dass es eine Kontinuität in der Geschichte gibt, die aber mit einer Zäsur unterbrochen wird. Es kommt von dem griechischen Wort Epoche, die Zäsur. Das heißt, die Vorstellung, dass hier etwas radikal geändert wird, dass es einen radikalen Bruch gibt, der mit der Zahlung von 100 Milliarden aus unseren Geldern zusammenhängt, der fehlt bei der Darstellung des Herrn Bundespräsidenten, der fehlt nicht bei Herrn Scholz. Nun habe ich damals, als die Bilder vom Bundestag, als Herr Scholz gesagt hat, dass wir in der Zeitenwende leben, noch gut in Erinnerung. Und ich hatte den Eindruck, da ist eine neue Erkenntnis und der merkt plötzlich, da passiert irgendwas und er ist empört über den Krieg in der Ukraine. Das würde heißen, dass das Wort Zeitenwende in diesem Kontext neu wäre oder jedenfalls nicht üblich wäre. Das habe ich versucht zu verifizieren. Ich habe geguckt, stimmt das denn? Ist das so, dass wir plötzlich die Vorstellung von Zeitenwende haben? Nun gibt es im Internet ein Programm, das eine Statistik der deutschen Sprache macht und das seit 1600 bis heute alle Schriftstücke in deutscher Sprache und aus der jüngeren Zeit auch alle Gespräche notiert und auswertet. Einfach guckt, wie häufig wird welches Wort benutzt. Und wie es sich gehört, gibt es dann zunächst mal eine Feststellung, welche Bedeutungen von Zeitenwenden wir überhaupt haben. Das sind die Definitionen, nämlich eine Wende oder ein Umschwung im historischen Geschehen und Zeitpunkt, an dem sich die Wende vollzieht. Also zum einen die Zeit, den Zeitraum, nimmt er als Zeitenwende, und zum anderen den Punkt, an dem die Wende passiert. Und eine dritte Bedeutung, die als veraltet ausgewiesen wird, ist Beginn der christlichen Zeitrechnung. Das heißt, die Vorstellung davon, dass seine Zeitenwende existiert, ist damit verbunden, ist mit Christi Geburt, mit dem Beginn des Christentums in unserem Kulturkreis verbunden und mit sonst nichts. Also diese dritte Bedeutung ist die, die wir üblicherweise im Kopf habe. Wenn man dann die Wochenzeitschrift Die Zeit ansieht, dann wird man sehen, dass bis in die 50er Jahre rein vorwiegend diese dritte Bedeutung, das heißt das Jahr Null, Zeitenwende, Christi Geburt, Zeitenwende, dominiert. Und dann kommt aber langsam auch die anderen beiden Aspekte auf. Und in den 80er Jahren, können Sie sagen, sind nur noch die anderen beiden Aspekte, nämlich die Wende und die historische Phase einer Wende in der Zeit erwähnt. Nun gibt es auch eine Rubrik Bundestagskorpus von 1949 bis 2017. Da finden Sie, dass der Bundeskanzler Kohl alle 2 bis 3 Wochen eine Zeitenwende proklamiert. Nach 2 oder 3 Wochen fällt ihm ein, dass jetzt irgendwas neu werden muss. Die Abgeordneten und Minister Scholz und Steinmeier haben ebenfalls regelmäßig von Zeitenwenden gesprochen. Zeitenwenden sind in den Reden dieser Herren ganz üblich, mindestens in den letzten 15 Jahren. Nicht so häufig wie bei Herrn Kohl zuvor, aber immerhin. Frau Merkel ist übrigens sehr viel zurückhaltender. Zeitenwenden tauchen bei ihr fast nicht auf. Sie tauchen einmal ganz massiv auf im Zusammenhang mit Luther. Nun kann man dann, wenn man schon Statistik macht, dann kann man auch eine Kurve zeichnen. Und Sie sehen in dieser blauen Grafik auf der Abszisse die Jahreszahlen. Und in der Ordinate sehen Sie die Anzahl pro 1 Million Tokens, also pro 1 Million Sinneinheiten, die in der Statistik verarbeitet sind. Und dann sehen Sie, das dümpelt alles von 49 bis zu diesem Knick vor sich hin. Es ist eigentlich immer in gleicher Anzahl verwendet. Der Knick kommt nicht 22. Der kommt 2018. Seit 2018 gibt es diese Inflation von Zeitenwenden. Nun, das ist eher ein Hinweis darauf, dass die Zeitenwende im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht wirklich dominant ist, sondern die Vorstellung ist präsent und es gibt irgendwelche Gründe, weshalb das im Jahr 2018 plötzlich hochschießt, weshalb 2018 plötzlich in der schriftlichen und mündlichen Texten im Deutschen Zeitenwende auftaucht. Ich habe nicht gefunden, warum das so ist. Habe das auch nicht untersucht und wollte das auch nicht untersuchen. Mir schien wichtig, dass Sie hören, dass wir hier von Zeitenwende sprechen. Sie haben völlig zu Recht, nachdem das Thema aufgegriffen, nachdem in der Presse, Sie können ja keine Nachrichten mehr sehen, keine Zeitung lesen, ohne dass Sie mit Zeitenwenden konfrontiert werden. Was sich wendet, ist natürlich nicht der Zeitstrahl. Den können wir noch nicht wenden. Gewendet wird der Zeitgeist, das heißt das Verstehen und Werten in einer Zeitepoche. Gewendet wird in der Regel nicht durch Rückgang auf ein früheres, vergangenes Verstehen und Werten, sondern gewendet wird hin zu einem neuen und veränderten Lebensgefühl, nicht zu einem alten Vergangenen. Soweit möchte ich das eigentlich nur konstatieren, wie wir plötzlich mit dem Begriff der Zeitenwende konfrontiert werden, dass er für uns alle in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Interessant oder das, was mich interessiert, was ich mit Ihnen zusammen bedenken will, ist, ob es Hinweise in der Vorstellung davon, was Geschichte ist, die uns erlauben zu sagen, das ist eine Zeitenwende, hier bricht etwas um, und zwar in einem gravierenden Sinne, nicht derart, dass jetzt irgendeine Partei die Bundeswehrdoktrin ändert. Das ist in der Regel, sind solche singulären Ereignisse in der Geschichte keine Zeitenwenden. Das heißt, ich möchte mich mit Ihnen darüber unterhalten, nach welchen Methoden man zunächst jetzt, nach welchen Methoden man Geschichte erfassen kann. Wir müssen unterscheiden die Geschichte als einen vergangenen zeitlichen Verlauf. Wir sprechen auch von Geschichte, wenn wir Geschichtsschreibung meinen, wenn wir sagen, das ist die Geschichte der Zeit Karls des Großen. Und wir haben eine dritte Bedeutung für das Wort Geschichte, nämlich als Bericht über Gründe und Wertungen eines gegenwärtigen Ereignisses. Also, wenn wir von etwas sagen, die Geschichte dieser Wertung ist oder dieses Werturteils ist, dann haben wir eine dritte Bedeutung des Wortes Geschichte. Alle drei sollten Sie im Hinterkopf behalten und bei meinem weiteren Vortrag darauf achten, wovon ich genau spreche. Nun machen wir ein Experiment oder einen Test. Wir stellen uns vor, Sie geben morgen einen Bericht über den Tag, den Sie heute erlebt haben, ab. Sie notieren den. Dann machen Sie so etwas wie eine persönliche Geschichte oder eine persönliche Darstellung der Geschichte dieses Tages. Das legen Sie vor. Worauf müssen Sie dann achten? Das Erste ist, Sie können den Tag nicht nochmal in seiner Vollständigkeit erklären, sondern daneben setzen. Dann brauchten Sie nochmal so viel Zeit, wie Sie heute schon verbracht haben. Geht nicht. Sie müssen das reduzieren und in der Reduktion müssen Sie entscheiden, was hat welchen Wert, was hat welche Bedeutung. Das ist sozusagen der erste Schritt für eine Geschichtshermeneutik. Der zweite Schritt ist, dass Sie die Interessen dessen, über den Sie berichten, vortragen müssen. Also wenn Sie meinen Vortrag reproduzieren, hätte ich natürlich gerne, wenn Sie alles vollständig wiedergeben. Das werden Sie nicht tun. Sie würden auswählen. Drei Punkte, sagen wir, von denen zwei mir wichtig sind und einer Ihnen. Das alles wäre sozusagen Geschichtsschreibung für diesen einen Tag. Dann müssen Sie das Selbstverständnis dessen, der erzählt, mitteilen. Das heißt, es muss klar werden, was Sie eigentlich wollen mit diesem Bericht. Wollen Sie damit Werbung für diese Veranstaltung machen oder wollen Sie jemandem gegenüber rechtfertigen, dass Sie hier gesessen haben und nirgendwo sonst? Also darüber müssen Sie sich Gedanken machen und Sie müssen selbstverständlich auch das Verständnis, das Interesse des Hörers Ihrer Geschichte bedenken. Das heißt, wenn Sie das Ihrem 10-jährigen Neffen erzählen, der sich für Philosophie interessiert, dann erzählen Sie ihm was anderes, als wenn Sie das Ihrem Lebenspartner oder Ihrer Lebenspartnerin erzählen. Das wäre eine persönliche Darstellung Ihrer persönlichen Geschichte. Wissenschaft ist das nicht, sondern das ist Ihr subjektiver Bericht. Wann wird das zur Wissenschaft? Das wird zur Wissenschaft, wenn dem Hörer klar ist, nach welchen Kriterien sie reduziert haben und klar ist, wie sie den Hörer, den Sprecher den vom Vortrag und sich selbst einzuschätzen haben, damit derjenige, der ihre Geschichte, ihre Geschichtsschreibung zur Kenntnis nimmt, selbst bewerten kann, was er an Fakten da liest. Dadurch wird ihre persönliche Darstellung zu einer Wissenschaft. Das kann implizit geschehen, es kann klar sein, der Schreiber gehört zu den Strukturalisten und so wie er argumentiert, ist das strukturalistisch, dann weiß man, wie der argumentiert und kann auch das bewerten, was er sagt. Es kann auch explizit sein, es kann sein, dass der Autor sagt, bei der Reduktion habe ich alles das weggeschmissen, was kein Ausdruck für die Aktivitäten einer Institution sind. Dann würden Sie den Inhalt meines Vortrags jetzt vergessen und würden darauf hinweisen, dass er, dass die HTGW, WG, HTWG das organisiert hat. Das heißt, Wissenschaft wird die Darstellung dadurch, dass die Darstellung transparent wird, dass man weiß, warum sie etwas entscheiden. Nun haben die Geschichtswissenschaften, die sind nicht aus dem Himmel gekommen, sondern die haben lange Jahre gearbeitet, um Methoden zu erarbeiten, mit deren Hilfe man Geschichte darstellen kann. Nicht immer waren die Kriterien, die ich genannt habe, auch die Kriterien für die Historiker oder für die, die ein Geschichtskonzept hatten. Aber das ist auch für uns uninteressant. Interessant ist nur, dass wir sehen, was diese Autoren gemacht haben. Ich habe im Folgenden 7 unterschiedliche Interpretationen für Geschichte und Sie werden sehen, die letzten 3 sind explizit darauf angelegt, Geschichtswissenschaft zu betreiben, die ich Ihnen vortragen will. Ich fange an mit der Vorstellung von Augustinus. Augustinus ist Spätantike und seine Vorstellung wird tradiert im Grunde durch das gesamte Mittelalter bis ins 14., 15. Jahrhundert, sagen wir 14. Jahrhundert, ist die Vorstellung von Augustinus leitend. Augustinus hat ein religiöses Konzept von Geschichte. Für ihn ist die Profangeschichte ein begrenzter Zeitverlauf, und zwar zwischen Paradies, zwischen der Vertreibung aus dem Paradies und dem jüngsten Gericht. Das, was als Profangeschichte erscheint, ist überhaupt nur Geschichte, insofern es in diesem Zeitraum ist. Davor und dahinter gibt es keine Zeit, also gibt es auch keine Geschichte. Allerdings interessiert er sich nicht für die einzelnen Ereignisse der Profangeschichte, sondern er interessiert sich eigentlich nur für diesen Verlauf als einen Verlauf, der gleichsam von Gott vorgegeben ist und der Mensch zu folgen hat. Wenn es unterschiedliche Aktionen gibt von Menschen, dann können die entweder nur falsch sein, dann vertreten sie das Reich des Bösen, oder sie sind richtig dann oder gut und dann vertreten sie genau das, was Gott gleichsam geplant hat für diesen Zeitraum. Die Profangeschichte wird deshalb, weil sie nicht an empirischen Fakten orientiert ist, strukturiert wie das Sechstagewerk. Das heißt, wir haben für jede Entwicklungsphase eine Entsprechung bei den entsprechenden Tagen der Schöpfung. Die innere Ordnung der Zeit wird bei Augustinus so gedacht, dass die Ordnung für den Einzelnen in der Erinnerung als eine Einheit dargestellt wird. Seine Vorstellung ist, dass das, was Gott sozusagen als Zeit zwischen Paradies und jüngstem Gericht geschaffen hat, das ist etwas, was gleichsam nur dadurch als eine Einheit uns Menschen erscheint, dass die Seele diese einzelnen Zeitpunkte als eine Einheit zusammendenkt. Und genau das Gleiche gilt auch für die Geschichte. Das ist nur nicht der einzelne Mensch, sondern da ist es die Menschheit, die über einen größeren Zeitraum die Einheit der Geschichte herstellt. Die Geschichte ist keine Abfolge von bestimmten Ereignissen, sondern Geschichte ist der Verlauf, den Gott vorgesehen hat für die Zeit zwischen Paradies und jüngstem Gericht. Augustinus natürlich gefragt, was passiert mit den Menschen, was sind die Aktionen des Menschen, warum machen die das, was sie machen? Nun, sie machen das, weil sie wollen. Und wollen ist eine Form von Liebe, und zwar im platonischen Sinne als eine vorintuitive Vorstellung oder vorexistenzielle intuitive Vorstellung vom Guten. Platon hat die Idee oder hat die Vorstellung, dass es die Idee des Guten gibt, und die ist bei Augustinus an den göttlichen Willen geknüpft. Und wenn Menschen irgendetwas machen, dann machen sie das in Erinnerung an diese Idee des Guten. Was wir mit Augustinus jetzt haben, ist ein philosophisches Konzept von Geschichte, bei dem die Einzelereignisse, die wir als relevante Geschichtsereignisse empfinden würden, bedeutungslos sind. Bedeutungslos sind auch die Akteure, bedeutungslos sind die Menschen, weil sie können sich einfügen oder nicht. Sie können sie können an das Gute sich erinnern und sich daran orientieren oder sein lassen. Wenn sie es sein lassen, wird es schwierig, weil sich zu entscheiden, von dem Bösen zum Guten zu kommen, kann der Mensch nicht freiwillig, aus sich heraus. Dafür hat er keine Instrumente. Da ist er auf die Gnade Gottes angewiesen. Wenn Gott ihm die Gnade erteilt, dass er sich gut verhalten kann, dann wird er auch das tun. Damit habe ich sozusagen ein Geschichtskonzept umrissen, das bis in die Renaissance hinein, bis in das 14. Jahrhundert hinein Orientierung war. Natürlich haben die unterschiedlichen Denker das verändert, im Grundzug können Sie das als eine Orientierung nehmen. Wir nennen das eine eschatologische Geschichtsauffassung, weil sie auf das Heilsziel hin orientiert ist. Das ändert sich in der Aufklärung. Mit der Aufklärung gibt es ganz entscheidende Punkte, die bei Augustinus Voraussetzungen waren, die nicht mehr geteilt werden. Das erzähle ich Ihnen gleich. Aber wir dürfen den Augustinus nicht unterschätzen. Das augustinische Konzept finden Sie auch in der Gegenwart noch, zum Beispiel bei Fukuyama, der 1992 das Ende der Geschichte proklamiert hat. Der hat gesagt, also was Humanität ist, genau genommen hat er einen amerikanischen Begriff von liberal oder Liberalismus, das wissen wir nun. Und was wir machen müssen, ist das einfach an alle Welt verteilen. Da gibt es noch ein paar Bereiche, Russland zum Beispiel, die haben das noch nicht kapiert. Denen müssen wir das noch beibringen. Das ist eine Frage der Zeit. Die Entwicklung der Menschheit ist am Ende. Das ist sozusagen eine profane Variante dieses eschatologischen Konzeptes von Augustinus. Und dann finden Sie bei den Evangelikalen die augustinische Philosophie bezüglich Staats- und rechtsphilosophischen Konzepten und der Geschichte bis heute erhalten. Also wenn die Evangelikalen sind ein großer Teil der Stimmen von Trump und Bolsonaro, und ohne deren Stimmen wären die beiden nie Präsident geworden. Und wenn die sagen, Trump ist von Gott geschickt, dann meinen die das ernst. Dann ist das keine Metapher, sondern dann ist das tatsächlich im Sinne von Augustinus ernst gemeint. Augustinus muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sehen will, welche Entwicklung die geschichtsphilosophischen Konzepte in der Aufklärung gemacht haben. Im 17. Jahrhundert spätestens gibt es an vielen Punkten eine Änderung im Denken der Menschen in unserem Kulturkreis, das heißt in Zentraleuropa. Und zwar, und es ist nicht so, dass das sozusagen nur ein Gedanke wäre, sondern es ist ein Komplex von unterschiedlichen Diskursen, die alle zusammenkommen, um dann an irgendeinem Punkt so viele Änderungen gegenüber etwa dem augustinischen Konzept zu haben, dass man eine neue Vorstellung von dem, was Geschichte ist, entwickelt. Eine Idee, die entwickelt wird im 17. Jahrhundert oder seit dem 17. Jahrhundert, ist die Vorstellung von Fortschritt. Für Sie alle ist Fortschritt etwas, das wir in die Zukunft planen können. Wir sagen, wir sind fortschrittlich, wenn, und dann hören wir uns die Sozialgesetzgebung der SPD an, oder wir sagen, wir sind fortschrittlich, wenn, und dann hören wir uns die wirtschaftstheoretischen Konzepte von FDP oder CDU an. Das heißt, das Morgen, im Morgen können wir fortschrittlich sein. Das ist während des gesamten Mittelalters nicht so, sondern im gesamten Mittelalter versteht man Fortschritt immer so, dass man sagt, es gibt einen, der, dass man im Nachhinein sagt, es gibt einen, der war fortschrittlicher als der andere. Auch Aristoteles kann unter einem bestimmten Gesichtspunkt fortschrittlicher gewesen sein als Platon. Aber das können Sie nicht im Vorhinein sagen, sondern das können Sie nur im Nachhinein sozusagen als einen Qualitätsmaßstab machen. Das ist bei Augustinus sofort nachvollziehbar, nicht? Es macht keinen Sinn, bei Augustinus sozusagen anzunehmen, wir könnten die Geschichte projektieren. Die ist schon fertig. Die ist nämlich von Gott geschaffen. Da können Sie nichts mehr, keinen Fortschritt mehr irgendwie formulieren. Das heißt, diesen Gedanken, diese Idee wird aufgegeben in der Aufklärung, die Idee, dass die Geschichte schon fertig sei, sondern die Geschichte wird von Menschen gemacht. Der erste Philosoph, den ich in diesem Kontext erwähne, ist Vico. Vico ist etwa 80 Jahre, hat sein Konzept etwa 80 Jahre nach Descartes formuliert. Mit Descartes wird ein Konzept formuliert, bei dem es einen Umschwung gibt bezüglich des Akteurs. Bei Augustinus ist der einzige Akteur Gott. Gott schafft die Welt, Gott schafft die Geschichte und da kann man sich einfügen oder nicht. In der Neuzeit, mit der Aufklärung, entsteht die Vorstellung, nein, wir können etwa durch Nachdenken oder Reflexion auf Sachverhalte, können wir die Wahrheit von Sachverhalten konstatieren. Und wenn das so ist, dann werden Menschen zu Akteuren der Geschichte. Dann sind sie nicht mehr nur gleichsam vorherbestimmt, sondern sie machen die Geschichte selbst. Das ist eine Vorstellung, die Vico explizit formuliert. Und er sagt, Newton, der hat doch diese wunderbaren Gesetze über die Planetenbewegungen formuliert. Und da können wir jetzt sagen, wo ein Planet in 500 Jahren steht. Das können wir einfach ausrechnen. Warum soll es nicht auch die Gesetze für die Geschichte geben? Warum soll es nicht so sein, dass wir auch die Geschichte in Form von Gesetzen formulieren? Also, was Vico betont, ist, dass der Mensch die Autorität hat, die Geschichte selbst zu bewerten, die Autorität hat, die Geschichte selbst zu machen. Das, was wir machen, macht die Geschichte aus und nicht das, was Gott geschaffen hat. Und der weitere Punkt ist, die Geschichte ist gleichwohl eine Form von Gesetzlichkeit, stellt eine Form von Gesetzlichkeit dar. Jetzt kann er das Problem mit dem Fortschritt lösen. Wenn Sie sagen, morgen sind wir fortschrittlicher als heute, dann müssen Sie angeben, warum das so ist, was das Medium ist, in dem wir fortschrittlicher werden. Das ist für Vico kein Problem, weil er sagt, die Geschichte, die von Menschen gemacht wird, folgt einer Form von Gesetzmäßigkeit. Diese Gesetzmäßigkeiten werden in einem Rahmenprogramm, sagen wir das so, einer ewigen Idee der Geschichte formuliert. Der beschreibt, wie Geschichte beschrieben werden muss in allgemeinen Begrifflichkeiten. Es muss ein Anfang gesetzt werden, es muss ein Verlauf beschrieben werden und der Verlauf muss an Individuen gebunden werden, weil die Individuen sind die Handelnden. Wenn man einen solchen Rahmen für die Geschichte hat, dann kann man die Nationalgeschichten mit einbeziehen. Was wir mit Vico also bekommen, ist erstens die Vorstellung von Geschichte als einem Ablauf nach Gesetzen, der Vorstellung, dass die Menschen die Geschichte machen, der Vorstellung, dass die Menschen die Autorität haben, diese Geschichte selbst zu bewerten. Geschichtsschreibung ist nicht mehr das, was im Sechstagewerk, wie bei Augustinus, beschrieben ist, sondern Geschichte ist das, was wir machen. Das ist sozusagen ein gravierender Wechsel gegenüber der bisherigen Geschichtsauffassung. Als weiteres Konzept für eine Geschichtsauffassung habe ich Ihnen Condorcet mitgebracht. Ich hätte übrigens ohne Schwierigkeiten das ganze Semester über Ihnen jeden Tag neue Autoren aus dieser Reihe vorstellen können. Ich habe 3 oder sagen wir 6 ausgewählt, von denen ich meine, dass sie schon charakteristische Komponenten enthalten. Condorcet, französische Revolution, der lebt zur Zeit der französischen Revolution, hat die Vorstellung, dass der Mensch sich seiner Geschichte bewusst wird und dass daraus Prognosen für die Zukunft sich ergeben. Er hat in 9 Epochen die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur Gegenwart und darüber hinaus in einem 10. Kapitel, also in 9 Kapiteln, das beschrieben und in einem 10. Kapitel beschrieben, wie es in Zukunft weitergehen soll. Seine Vorstellung ist, dass die Geschichte, das ist jetzt anders als bei Vico, die Geschichte der Vervollkommnung des Menschen ist. Französische Revolution, das ist die Vorstellung, alles wird besser. Insbesondere wird der Mensch besser, der wird vervollkommnet, der vervollkommnet sich, und zwar sowohl physisch als auch geistig. Die künftige Entwicklung des Menschen, so sagt er, lässt 3 wichtige Punkte aufscheinen. Das eine ist die Beseitigung der Ungleichheit zwischen den Nationen. Beseitigung der Ungleichheit zwischen den Nationen. Das ist Teil des Programms der Vervollkommnung des Menschen. Die Fortschritte in der Gleichheit bei einem und demselben Volke. In einem und demselben Volke. Kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Kein Unterschied zwischen Farbigen und Nichtfarbigen. Und endlich die wirkliche Vervollkommnung des Menschen, auch in seiner physischen und geistigen Gestalt. Das ist ein weiteres Konzept auf der, das sozusagen das Programm oder das Geschichtsprogramm der Aufklärung diskutiert. Hier kommt zu der Vorstellung von Vico noch die Idee von der Vervollkommnung des Menschen. Wie die im Einzelnen aussieht, beschreibt er in dem 10. Kapitel. Das erspare ich Ihnen aber. Das 3. und letzte Kapitel in dieser Anfangsphase der Diskussion von Geschichte, dafür habe ich Ihnen Herder ausgesucht. Herder hat ein vielbändiges Werk geschrieben über die Geschichte der Menschheit. In dieser Geschichte der Menschheit ist für uns wichtig, dass nun Naturbedingungen und menschliche Bedingungen zusammenkommen und zusammen diskutiert werden müssen. Die ergeben zusammen das, was die Geschichte ausmacht. Er schreibt also ein Buch, das fängt mit der Naturgeschichte der Erde an und endet mit der Geschichte des Menschen. Das ist eine Vorstellung, eine geschichtstheologische Konzeption, weil er sagt, wenn Gott die Natur so wunderbar gebastelt hat, dann hat er das mit der Geschichte der Menschen auch gemacht. Und deshalb müssen wir uns daran halten. Und worauf es ankommt, ist die Humanität und die Vernünftigkeit der Menschen in der Geschichte zu entwickeln. Und er zeigt auf, wie das passiert. Wie viel? Ja, lockere 3 Stunden. Ja, ich gebe mir Mühe. An dieser ersten Phase der Geschichtskonzeption in der Aufklärung wird Kritik geübt. Die ist, wenn Sie nochmal die einzelnen Aspekte bedenken, letztlich noch an theologische Konzepte gebunden. Selbst Condorcet, der ein atheistisches Konzept hat, hat so etwas wie einen Sinn von Geschichte gedacht. Das unterscheidet sich zwar vom Inhalt, aber von der Struktur her nicht von dem Augustinischen. Es gibt drei unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir in dem 20. Jahrhundert finden als Kritikpunkte an den Konzepten. Das eine ist die Vorstellung, dass die Beschreibung, wenn wir Geschichte beschreiben, Profangeschichte beschreiben, als Ablauf von Ereignissen, dann benutzen wir immer unsere Begriffe, jedenfalls in den Konzepten, die ich Ihnen bislang vorgestellt habe, aber nicht die Begriffe dieser Phasen. Das heißt, wir oktroyieren einer Epoche oder einer historischen Phase etwas auf, was ihr völlig fremd ist. Das wäre der eine Einwand. Der zweite Einwand ist, dass Methoden und Fragen nach dem Sinn der Geschichte einfach die Methoden für die Geschichte, für die Geschichtsbetrachtung, sollte weiter keinen Sinn machen. Wir müssen Methoden haben, die sich an dem Wissenschaftsverständnis, die wir auch sonst entwickelt haben, orientieren und können uns die Frage nach dem Sinn der Geschichte schenken. Den gibt es nicht. Den Sinn müssen wir ex post einbringen. Und das nächste ist, der dritte Aspekt ist unveränderte Kontinuität und Kohäsion der Geschichte, und Kohärenz, noch einmal, Kontinuität und Kohärenz der Geschichte lassen sich nicht nachweisen. Für den ersten Punkt habe ich Popper ausgewählt. Popper kritisiert, dass dass die Geschichte gleichsam vorgestellt wird, als wäre sie von höheren Mächten gesteuert, die Geschichtsbetrachtung davor. Der zweite Einwand ist, dass die Systeme immer geschlossen sind. Das heißt, es ist immer so, dass gleichsam das, was passiert, nicht offen und frei ist. Sein Argument ist, wenn wir Geschichtswissenschaft betreiben, dann müssen wir die Prognosen so formulieren, dass wir sagen können, dass diese Prognose falsch ist oder richtig ist. Wir müssen die Falsifizierbarkeit von Prognosen von vornherein, von historischen Prognosen von vornherein mit formulieren. Das zweite Konzept stammt von Foucault. Ich fange anders an. In den 30er Jahren gibt es eine französische Historikerschule, die vor allen Dingen das Argument aufnimmt, dass wir, wenn wir Sachverhalte beschreiben, historische Sachverhalte, wir Begriffe haben wie Tradition, Wirtschaftssystem, die unsere Begriffe sind. Aber die Sachverhalte, die wir, sagen wir, 600 Jahre früher haben, sind überhaupt nicht fassbar mit der Vorstellung eines Wirtschaftssystems. Wir benutzen gleichsam die falschen Begriffe. Wie kommen wir aus dem Problem raus? Wir kommen da raus, indem wir sagen, nicht die Objekte oder der Stil oder dass die Subjekte sind Gegenstand von Geschichtsschreibung, sondern die Diskurse. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was diskutieren Gruppen von Menschen in einer bestimmten Zeit müssen die dabei entstehenden und in diesem Diskurs existierenden Begriffe und Ideen herausarbeiten und können dann gleichsam unter der Verwendung dieser Begriffe die Struktur dieser Epoche beschreiben. Dann ist völlig klar, eine Unterteilung in Wirtschaftsgeschichte oder Wissenschaftsgeschichte oder sowas macht gar keinen Sinn, weil die unterschiedlichen Bereiche, die wir heute als unterschiedliche Bereiche, Lebensbereiche empfinden, sind verwoben. Und nur wenn wir sowas machen, nur dann, wenn wir die Diskursformation der Zeiten diskutieren, nur dann können wir begreifen, was in der Geschichte passiert. Das hat einen Nebeneffekt. Und jetzt sind wir schon fast bei der Zeitenwende. Das lässt sich nur machen, wenn man Diskurse einer Zeit gegeneinander absetzt, wenn man Differenzen herausarbeitet und wenn man zeigt, dass die unterschiedlichen Diskurse in der Zeit an einem bestimmten Punkt voneinander unterschieden sind. Nur wenn wir solche Unterschiede konstatieren, können wir überhaupt die Konsistenz dieser Diskurse vergangener Zeiten, die unter anderen Vorstellungen stattfinden, als wir sie heute haben, begreifen. Wenn wir das machen, dann können wir auch verstehen, weshalb neue Diskurse auftauchen, weshalb die alten Diskurse sozusagen überholt werden, indem neue Strukturen entwickelt werden. Das letzte Konzept, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das eines Popper-Schülers, der aber ganz und gar nicht auf Poppers Linie war, nämlich von Kuhn. Kuhn untersucht sehr detailreich unterschiedliche wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Theorien, der ist von Haus aus Physiker, und konstatiert, dass die Wissenschaft sich wie folgt entwickelt. Es gibt ein bestimmtes Erklärungsmuster, sagen wir ein Paradigma, so nennt er das, nachdem wir die physikalische Welt erklären. Zum Beispiel das Newton'sche Konzept, die Newton'sche Vorstellung. Und dann fangen Wissenschaftler an und nehmen dieses Paradigma, auf das sich als besonders fruchtbar erwiesen hat, warum auch immer und nach welchen Kriterien auch immer, um möglichst alles, was man unter physikalischen Gesichtspunkten findet, beschreiben zu können. Wenn man das macht, dann kommt man ganz sicher, so Kuhn, an einen Punkt, wo es Phänomene gibt, die man nicht mehr beschreiben kann. Solange man sie beschreiben kann, nennt er das die normale Phase. Und wenn es nicht mehr beschreibbar wird, dann muss man neue Paradigmen suchen. Neue Paradigmata suchen, um jetzt die Bereiche, die man erklären will, erklären zu können. In welchem Verhältnis sich diese Paradigmata der normalen Phase mit der revolutionären Phase befinden, das ist sozusagen das Spezifikum eines bestimmten Diskurses. Die neuen Phasen setzen sich durch, und zwar dann, wenn die Vertreter der normalen Phase aussterben. Also dann, wenn die Newtonianer ausgestorben sind, wenn die Vertreter der Newton'schen Physik ausgestorben sind, dann gehen wir zur Einsteinschen Physik, zur Einsteinschen Gravitationstheorie über. Diese drei zuletzt genannten Konzepte, Geschichtskonzepte, machen Folgendes. Zunächst mal muss ich vorausschicken, die einzelnen wissenschaftlichen Ergebnisse der drei Autoren muss man nicht unbedingt alle teilen, aber das, was ich Ihnen referiert habe als die Argumentationsstruktur und die Argumentationsmotivation der drei Autoren, das ist in die moderne Geschichtsschreibung eingegangen. Sie können moderne Geschichtsschreibung nicht mehr machen als den Verlauf einer göttlichen Idee. Das können Sie in den USA wieder, aber bei uns nicht. Sie müssen davon ausgehen, dass die Geschichte nicht kontinuierlich ist, sondern dass es Brüche gibt und dass diese Brüche erklärbar sein müssen. Und jetzt können wir uns noch einmal der Zeitenwende zuwenden. Die Zeitenwende können wir jetzt verstehen als Umbrüche, die dann stattfinden, wenn Diskurse, bestimmte Diskurse in der Geschichte brechen und andere Diskurse mit anderen Erklärungskonzepten, anderen Diskursformationen, hat Foucault das genannt, auftauchen. Oder mit Kuhn, wenn die Erklärungskonzepte aufhören, noch Dinge zu erklären und neue entwickelt werden müssen. Solche Brüche sind ganz sicherlich nicht eine einmalige Bewilligung von 100 Milliarden Euro, sondern das sind Diskurse, die über 100 Jahre gehen, über 50, 100 Jahre, und in dieser Zeit sehr, sehr viele Aspekte der Erklärung von Welt aufnehmen und neu gestalten. Solche Umbrüche haben wir gehabt zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit. Und dafür haben wir lockere 300 Jahre gebraucht, sagen wir die Renaissance, um diesen Umschwung vorzunehmen. Beispiel wäre die kopernikanische Wende, die aber gar nicht mehr nur die Beschreibung des Planetensystems ist, sondern die eingebunden ist in die Vorstellung der Renaissance, in der der Mensch einerseits eine zentrale Rolle bekommt, der Mensch wird nämlich der Akteur der Geschichte, und andererseits wird diese zentrale Rolle diskutiert, der Mensch ist nicht mehr Zentrum des Universums. Diese Spannung macht die Wende aus. Und zum Schluss möchte ich Ihnen natürlich eine eigene Prognose mitteilen. Das ist ganz ungefährlich, weil Sie ja wissen, dass wir dafür, sagen wir, 200, 300 Jahre brauchen. Und dann kommen Sie wieder und fragen mich. Ich glaube, ich meine, mit guten Gründen annehmen zu können, dass die Transformation der Wissensgesellschaft einen solchen Umbruch darstellt. Wir brauchen neue Begriffe, um zu beschreiben, was mit den informatischen Techniken passiert und wie die in unser Leben eingreifen, wie unser Leben dafür neu gestaltet wird. Und die Entwicklung dieser neuen Begriffe, die macht meines Erachtens die Zeitenwende aus. Was ganz sicher ist, ist, dass Bundeskanzler und Bundespräsidenten nicht darüber entscheiden, was eine Zeitenwende ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Neuser, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. War denn noch irgendeine Zeitenwende zwischen oder nach der Renaissance und dem Jetzt, die Sie feststellen würden?
Nein.
Nein?
Die Frage ist deshalb so schwierig, weil wenn Sie gucken, wenn wir uns zunächst mal darauf einigen, dass die Renaissance einen Umschwung in der Konzeption von Wissen bedeuten. Im Mittelalter ist der Einzige, der weiß, Gott. Und in der Neuzeit ist der Einzige, der weiß, der Mensch. Das machen wir mit Wissenschaft und Reflexion, wie auch immer. Und dazwischen gibt es eine Zeit, in einer Reihe von Diskursen der Fortschrittsgedanke geändert wird, die Vorstellung vom Individuum entwickelt wird, die Vorstellung von einer Person entwickelt wird und vieles mehr. Und das alles passiert zu leicht verschobenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Wenn Sie in der Literatur gucken, dann wird man so in Italien im 12. oder sagen wir 13. Jahrhundert den Beginn der Renaissance haben. Wenn Sie in die Malerei gucken, dann wird man vielleicht noch 50 oder 100 Jahre draufgeben. Das heißt, der Beginn und das Ende dieser Umbrüche sind nicht auf einem Kalenderblatt zu vermerken, sondern passieren an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, unter unterschiedlichen sachlichen Gesichtspunkten. Und das heißt, Ihre Frage, gibt es da noch was anderes, kann ich mit im Hinblick darauf, dass wir dieses sozusagen heterogene Bündel von Diskursen zusammenfassen wollen als Renaissance, mit einem Nein beantworten. Dann müssen wir aber auch sagen, dass das mit spätestens im 19. Jahrhundert Vorstellungen beginnen, die dann in diese jüngere Phase oder in die gegenwärtige Phase einer Zeitenwende einmünden.
Sie binden es, wenn ich es richtig verstehe, an den Wissensbegriff an. Können wir das nehmen, dieses Konzept, und damit zum Beispiel politische Umbrüche erklären?
Politische Umbrüche in der Renaissance?
Na, seither?
Ja, das kriegen wir nur hin, wenn wir einen entsprechenden Wissensbegriff haben. Das heißt, Wissen ist dann nicht das, was wir sozusagen in der Schule lernen oder in der Universität, sondern Wissen ist die Fähigkeit, Erfahrungen so zu deuten, dass man Handlungen daraus generieren kann und diese Handlungen wieder erfahren werden können. Wenn man das so macht, hat man ein etwas verschobene Bedeutung von Wissen, verschoben gegenüber dem Standard Platon. Und dann würde ich sagen, ja, das müssten wir können. Dann wäre aber, Politik ist eine schwierige Kiste, weil die nicht rational ist oder wenigstens nicht bloß rational ist, sondern die ist über große Strecken auch an nicht rationale Übereinstimmungsprozesse gebunden. Und doch, ich glaube, das könnten wir dann mit diesem Wissensbegriff auch. Also ich binde meinen Wissensbegriff, nur noch einen halben Satz, an Quines Vorstellung einer Ontologie an, die völlig unterschiedlich ist von der Vorstellung, die wir klassischerweise haben. Klar.
Ja. Da wird es jetzt sehr spannend, aber natürlich auch, glaube ich, ausgrenzend, weil wer jetzt mit Quine nichts anfangen kann und so weiter, der wird da nicht mehr mitkommen. Aber ich fand zumindest den Aspekt wollte ich ein bisschen rauskitzeln, dass sie es eben an einem Wissensbegriff festmachen und das nicht der ist, den wir gemeinhin führen. Ja. Aber gut, jetzt wollen wir mal öffnen. Hier haben wir eine Wortmeldung, da eine. Sie waren zuerst, okay. Dann bitteschön. Ich würde es kurz wiederholen für unsere Aufnahme. Also Sie fragen nach, was ist denn mit dem Geschichtsverständnis vor Augustinus? In der Antike, bei den Griechen, bei den Römern haben wir doch da auch genügend Diskussionen schon erlebt.
Ja, das stimmt. Das ist mir nicht unbekannt. Ich habe den Polybios zum Beispiel und den Tacitus rausgezogen. Auf die hätte ich mich auch kaprizieren können. Meine Idee war eigentlich, oder die leitende Idee ist, gucken, ob wir in der modernen Geschichtswissenschaft so etwas wie eine Zäsur, die über einen Epochenbruch hinausgeht, die so etwas wie eine Zeitenwende darstellt, finden können. Und zwar mit den Mitteln der modernen Geschichtswissenschaft. Und die, würde ich sagen, fängt mit der Aufklärung an. Jetzt wollte ich natürlich, dass Sie verstehen, was da neu ist. Was macht denn dieser Vico neu? Das, die Vorstellung, dass wir die Geschichte machen, ist derart radikal in der, zum Beginn der Aufklärung, dass man das eigentlich aus unserer Sicht, meine ich, nur verstehen kann, wenn man sozusagen das vorlaufende Gegenkonzept kennt. Und da ist der Augustinus eigentlich prädestiniert. Wenn Sie Thomas von Aquin lesen, dann brauchen Sie nicht lange und dann ist es besser, Sie legen ihn weg und lesen die Civitate Dei von Augustinus. Da steht das auch schon. Deshalb habe ich den Augustinus genommen. Also wenn Sie wollen, ein rein didaktischer Grund, keine von der Sache her gegebene.
Ingenieur? Also Sie,
sind Sie Ingenieur oder?
Okay. Also Ihre Frage greift so ein bisschen, glaube ich, noch tiefer nach dem, was ich auch eingangs gefragt habe. Also Sie fragen, wo ist denn bei diesem primär ideengeschichtlich angelegten Konzept, wo bleiben da die politischen Ereignisse, ja, wie Beginn des Zweiten Weltkriegsende oder 1990 und so weiter. Oder was ist mit der Technikgeschichte? Lässt sich das alles unter diesem Ansatz, nennen wir es mal Ihre Hermeneutik an der Stelle, lässt sich das darunter erklären und fassen?
Ja, klar. Ideengeschichte, ich habe nicht bloß eine Ideengeschichte der Geschichtsideen oder der Idee von der Geschichte vorgetragen, sondern ich habe eher unter einem methodischen Gesichtspunkt bei den letzten drei Autoren argumentiert und ich plädiere dafür, dass man in der modernen Geschichtsschreibung die Diskurse diskutiert. Wenn ich sage, ich plädiere dafür, dann heißt das nicht, dass ich ein Solitär wäre, sondern ich schließe mich einfach eine Reihe von prominenten und erfolgreichen Kollegen an. Natürlich spielt Technik Entwicklung, Realgeschichte wie Krieg eine Rolle, aber nicht als ein Objekt der Geschichte oder der Geschichtsschreibung, sondern als etwas, das im Zusammenhang eines Diskurses zum Ereignis wird. Also die überlege, ob ich jetzt über den Ukraine-Krieg spreche. Der Ukraine-Krieg lässt sich nicht verstehen, wenn Sie nicht den Untergang der Sowjetunion diskutieren, die Folgen davon in Russland und in Europa, die Politik der USA und Europas infolge dieses Untergangs der Sowjetunion. Und in dieser Konstellation gibt es bestimmte Diskursmuster, die von dem einen als legitim, von anderen als nicht legitim angesehen werden. Und die machen die Geschichte aus und nicht die zwei kaputten Panzer. Hilft Ihnen das?
Das sind unterschiedliche Welten. Ich kann mich aber auch unterhalten, das sind subjektive Deutungen oder Interpretationen oder Hermeneutik aller Bildheit.
Ich hab bei Gadamer studiert. Ich habe bei Gadamer studiert. Okay.
Was machen Sie mit all den Sachen, die es auch noch gibt?
Ja? Nein, der Punkt ist nicht, dass ich leugne, dass es Dampfmaschinen gibt oder sowas, sondern der Punkt ist, dass ich sage, wenn wir Geschichtsschreibung machen, dann müssen wir darauf reflektieren, was die Diskurse sind. Also ich schreibe zurzeit eine Technikgeschichte über den Technikbegriff zwischen dem Beginn der Renaissance bis zur Aufklärung. Es gibt ganz wenig Literatur, wo ich sagen würde, ja, die Kollegen haben das verstanden, was da passiert ist. Und zwar aus folgendem Grund. Sie haben in der Zeit Verschiebung zwischen den Begriffen oder im Begriff Mathematik. Mathematik hat mindestens vier Bedeutungen. Einmal die Bedeutung von Arithmetik als Rechenkunst, von Geometrie als Zeichen- und Rechenkunst und als methodisches Instrument. Die Arithmetik macht Proportionen, bildet Proportionen und das ist das, was der Geist macht. Deshalb ist bei Descartes der Geist mathematisch gebildet und zwar arithmetisch. Und als vierte Bedeutung haben sie noch so etwas wie Wirklichkeitswirksamkeit. Also wenn sie ein Fünf-Finger-Kraut haben und einen Schaden an den fünf Fingern haben, nehmen sie das Fünf-Finger-Kraut, legen es drauf und dann wird es heile. Das sind fünf Bedeutungen von Mathematik, die in meinem Abitur meine Mathematiklehrer nicht kannten. Die destillieren sich raus zu dem Begriff von Mathematik, den wir heute haben. Dann gibt es parallel Geist-Natur, das sich entwickelt. Scientia und Ars. Und es gibt noch so zwei, drei weitere Aspekte, das müssen Sie in meinem Buch dann nachlesen, bei Gelegenheit. Danach alle diese Begriffsverschiebungen, die zu Begriffen geführt haben, die wir heute benutzen, wenn wir von Technik sprechen, die es damals in dieser Form nicht gibt, die sich damals erst rausbilden. Diese Begriffsverschiebungen machen die Geschichte der Technik aus, aber nicht die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine ist ein Produkt dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob es deutlich geworden ist.
Ich würde einmal nachhaken, weil Sie ja mit dem Beispiel Ukraine auch kamen. Haben wir da?
Ich wusste, dass ich das nicht hätte tun sollen.
Ja, das war die große Falle. Ich habe Sie nicht vergessen, aber ich möchte direkt darauf eingehen. Salopp kracht es da, weil wir uns noch nicht für einen Diskurs entschieden haben, der die Sache erzählt?
Die Diskurse werden vielleicht gar nicht entschieden. Vielleicht bleiben die nebeneinander stehen.
Okay, also das ist möglich.
Natürlich.
Und sind politische Ereignisse sozusagen in dieser Art dann immer so die Sollbruchstellen zwischen den Diskursen?
Oh nee, das ist mir einfach zu einfach und ich weiß auch schon, dass Sie damit wieder eine Falle stellen.
Für irgendwas muss ich gut sein hier.
Das Stichwort ist Diskursformation. Mhm. Das heißt, unterschiedliche Konstellationen von Diskursen machen die geschichtliche Situation aus.
Ich würde irgendwann gerne verstehen, wie ich politische Ereignisse in diesem Modell beschreiben kann. Ne? Aber das müssen wir nicht jetzt klären. Herr Schön, Sie haben eine Frage.
Ja, zu meinem Erstaunen.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, können wir es in eine Frage überführen, in einem Satz, weil das hätte ich gerne für unsere Aufnahme. Ich verstehe Ihre Ausführungen, aber ich hätte es gerne in eine Frage gemünzt, auf die Herr Neuser dann auch antworten kann, und sonst ist der Kontext jetzt weg.
Geschichtsverständnis der Aufklärung versus Historismus.
Also, genau. Wie kann man die zwei gegeneinander stellen, Verständnis der Aufklärung gegenüber dem Historizismus?
Zunächst mal bin ich völlig konsent mit dem, was Sie vorgetragen haben, außer bei dem letzten Punkt, da würde ich nicht gerne zurückfragen, an wen Sie denken bei der Revolution. Man kann dann Nietzsche und Spengler oder sowas im Kopf. An wen denken Sie, wenn Sie von...
An Schulze beispielsweise.
Ja, okay.
Als davongelaufener Germanist natürlich auch an Schiller, aber wir hatten an Schulze abgeschrieben.
Ja. Dagegen habe ich im Grunde keine Einwände, weil diese Konzepte lassen sich natürlich neben die anderen drei Stellen der Schlözer. Für die moderne Geschichtsschreibung ist der Kuhn in den 70er Jahren sicherlich wichtiger gewesen. Deshalb habe ich den genommen. Das ist eine Frage, was ich glaube, in der Sache sind wir nicht unterschieden. Was ich dann als Beispiel rausgenommen habe, hat didaktische Gründe manchmal. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Der Aufklärung und Historismus ist völlig klar. Völlig klar, der Historismus hat anders als die Aufklärung, hat gemeinsam mit Aspekten der Aufklärung, dass ein Sinn und ein Ziel von Geschichte formuliert wird. Und das würde etwa Popper ablehnen, strikt ablehnen, und hat deshalb den Historismus angegriffen. Gut, danke.
Ja, ich danke Ihnen allen für die Geduld, Herr Neuser für den Vortrag.
Vielen Dank.
Nächste Woche werden Sie nicht einen Vortrag in diesem Stil, wie wir sie bisher hatten, hören, sondern nächste Woche haben wir das Sprecherensemble der Akademie für gesprochenes Wort hier. Und die werden sprechkünstlerisch uns Literatur vor Augen führen, insbesondere des 20. Jahrhunderts, die mit Zeitenwenden und Brüchen zu tun haben. Das wird, wenn Sie die noch nie erlebt haben, kann ich Ihnen nur anraten zu kommen und auch noch Leute mitzubringen. Das wird mit Sicherheit spannend und vergnüglich, und Sie werden noch selten jemand so mit Sprache umgehen gehört haben wie diese Leute. Danach wage ich nichts mehr zu sagen. Insofern bis zum nächsten Mal. Tschüss.